Wenn ich mit meiner Mutter redete, waren unsere Sprachniveaus gleichwertig. Sie hatte ihre Ausdrucksweise, ich hatte meine, wobei ich bemüht war, meine ihrer anzupassen. Doch in der sozialen Welt, in der die Sprachregister und die Beherrschung oder Nichtbeherrschung kultureller Codes stark hierarchisiert sind, sieht es anders aus. Man stelle sich einmal vor, jemand würde in einer schriftlichen Arbeit oder mündlichen Prüfung an der Schule oder Universität Umgangssprache oder Dialekt verwenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies jemand tut, ist sehr gering und wenn doch, würde es sich negativ auf die Note auswirken. In einem Einstellungstest für den öffentlichen Dienst, einer Aufnahmeprüfung an einer Elite-Hochschule, einem Vorstellungsgespräch für einen Job in einem akademischen Beruf. Wenn man aus den unteren Schichten stammt, muss man, um Prüfungen an der Schule oder Universität zu bestehen, die Sprache, die in der Familie oder in dem Viertel gesprochen wird, in dem man gelebt hat oder immer noch lebt, in das man regelmäßig zurückkehrt, zwingend hinter sich oder zumindest beiseite lassen. Das ist der große Unterschied zu denjenigen, deren Herkunftssprache die legitime Sprache ist. Im Journalismus, in den Printmedien, im Radio, im Fernsehen ist dies genauso notwendig. So sind beispielsweise im Fernsehen Regionalsprachen nahezu vollständig abwesend, weil explizit verboten und verbannt. Außer bei Sportkommentatoren, wenn eine Sportart, weil sie überwiegend in einer bestimmten Region praktiziert wird, mit einem bestimmten Akzent verknüpft ist. Hier wären das Rugby und der südwestfranzösische Akzent zu nennen. Dasselbe gilt für sämtliche Formen des Arbeiterjargons, der Umgangssprache, des Argots der Vorstädte, wie es früher hieß, und heute natürlich umso mehr für die Sprache der Banlieues und der sozialen Brennpunkte, welche Bevölkerungsgruppen auch immer diese Begriffe bezeichnen sollen. In ihrem Buch Respectable – The Experience of Class erzählt Lindsay Hanley, wie sie, als sie in Oxford englische Literatur studieren wollte, als Teil der Aufnahmeprüfung einem Dozenten ein Sonett von Wordsworth vorlesen musste. Sie bemüht sich bei jedem Wort um die korrekte Aussprache und betont die Verse so, wie sie es in ihrer Jugend gehört hat, wenn jemand ein Gedicht vortrug. Vergeblich. Sie ist in einem armen Viertel von Birmingham aufgewachsen und aufgrund ihres Akzents und ihrer Diktion ist sie dazu verdammt, durch die Aufnahmeprüfung zu fallen. Der Dozent unterbricht sie schon nach wenigen Sekunden. Die beschriebene Szene ist gewaltvoll. Es handelt sich um Klassengewalt in all ihrer Schlichtheit, Klarheit und Brutalität. Wie viele andere Menschen sind wohl an Schulen und Universitäten auf ähnliche, manchmal noch unsichtbarere Weise gescheitert, weil sie die Sprache der Mächtigen nicht beherrschten? Wer um seine Mutter weint, weint auch um seine Kindheit und seine verlorene Jugend, schreibt Albert Cohen. Nichts erscheint mir wahrer als dieser Satz. Gleichzeitig eignet man sich in diesem Trauerprozess aber auch vergessene oder verdrängte Aspekte jener Zeit wieder an, vor allem die Aspekte, für die man sich geschämt hat. »Ich stelle dich jetzt allen vor«, sagt Cohen über seine verstorbene Mutter. »Stolz auf dich, stolz auf deinen orientalischen Akzent, stolz auf dein fehlerhaftes Französisch, unbeschreiblich stolz auf deine Unkenntnis der großen Umgangsformen. Jedoch fügt er hinzu, etwas spät, dieser Stolz. Und er spricht eine Mahnung aus, Söhne noch lebender Mütter, vergesst nicht, dass eure Mütter sterblich sind. Ich werde nicht umsonst geschrieben haben, wenn einer von euch, nachdem er meinen Gesang vom Tod gelesen hat, meinetwegen und meiner Mutter wegen an einem Abend mit seiner Mutter freundlicher ist. Diese Worte, die ich an euch, Söhne noch lebender Mütter, richte, sind die einzigen Beileidskundgebungen, die ich für mich übrig habe. Solange es noch Zeit ist, Sohn, solange sie noch da ist, beeilt euch. Aber ich kenne euch, und nichts wird euch aus eurer verrückten Gleichgültigkeit reißen, solange eure Mütter am Leben sind. Kein Sohn weiß wirklich, dass seine Mutter sterben wird, und alle Söhne ärgern sich über ihre Mutter und sind ungeduldig mit ihnen, diese so bald bestraften Narren.